Ich weiß nicht, welche Empfindungen Sie haben, wenn Sie das Wort Gebote hören. Und dann noch 10 an der Zahl. Wenn man so etwas sagt, hat man ja fast den Eindruck, da gehen schon die Jalousien runter. Gebote. Kann man über sowas in unserer Zeit überhaupt noch predigen? Sollte man das überhaupt tun? Hört da überhaupt noch jemand zu? Wo wir in unserer individualistisch geprägten Zeit doch gewohnt sind, uns selber unsere Gebote, falls wir überhaupt von solchen reden oder über so etwas noch nachdenken, setzen. Aber von jemand solche Gesetze zu bekommen, ist das denn noch die Möglichkeit? Ein kleines Kind wurde gefragt, was es vom Christentum wisse. Und dann hat das kleine Kind geantwortet, vom Christentum sprechen all die Leute, die sagen, das darf man und das darf man nicht. Leute, die es immer mit den Geboten zu tun haben. Christentum hat's nach der Vorstellung vieler mit den Geboten zu tun. Und ein Schüler, der gefragt wurde, wie er sich Gott vorstelle, der hat geantwortet, Gott ist einer, der ständig und überall herumschnüffelt und verhindern will, dass sich jemand einen guten Tag macht. Deswegen gibt er Gebote. So ähnlich denken ja die Leute über die Gebote. Und man meint, die verderben uns doch nur den Spaß am Leben. Wir leben heute tatsächlich in einer individualistischen Gesellschaft, wo sich zunehmend jeder um sein persönliches Wohlbefinden kümmert. Die eigenen Gefühle, so sagt man, die sind wesentlich. Sicher ist es angenehm, gute Gefühle zu haben, und jeder hat sie doch gerne. Ich auch. Schwierig ist es aber, wenn das gute Gefühl zu einem inneren Kompass wird, und ich dann beginne, unversehens unter der Hand nach dem Motto zu leben, gut ist, wenn ich mich gut fühle. Und richtig ist alles, was mir ein gutes Gefühl verschafft. Das ist es doch, wonach viele Menschen heute leben. Und dann kommen die Maßstäbe und Gebote Gottes und kollidieren in unserer Zeit mit dieser durchgängigen Lebensauffassung. Und sie können die Gebote Gottes bei konsequenter Anwendung durchaus ganz unangenehme Empfindungen verursachen. Wer sich an Gottes Gebrauchsanweisungen für unser Leben orientiert, der muss mit Konflikten rechnen. Und zwar deswegen, weil seine Umgebung es in der Regel nicht tut. Sind die Gebote also die großen Verhinderungen menschlicher Freude? Auf keinen Fall. Die 10 Gebote erweisen sich in der Praxis des Alltags als der entscheidende Fahrplan für Gewinner. Aber wer kennt sie eigentlich noch, die 10 Gebote? Du und ich? Kennen wir die Gebote genau? Aber, und so fragt man zurück, sind die Gebote nicht altmodisch und überholt? Sollte man zu neutestamentlicher Zeit noch von den Geboten Gottes reden, hat sich nicht vieles überholt? Ja, es hat sich vieles überholt. Zum Beispiel die Ritualgesetze und Gebote, die im Alten Testament stehen, werden im Neuen Testament nie wiederholt. Sie hatten Bedeutung für eine Zeitepoche, für die Geschichte Israels, bis Jesus kam. Aber die Moralgebote, die Moralgesetze haben sich nicht wiederholt, sprich die 10 Gebote. Sie werden im Neuen Testament zitiert. Sie waren für Jesus wichtig. Sie waren für die Apostel wichtig. Sie sind für die Gemeinde Jesu Christi wichtig. Sie sind für alle Menschen wichtig, zu allen Zeiten. Jesus hat die 10 Gebote nicht widerrufen, sondern er hat sie aktualisiert. Er hat sie ausgelegt. Er hat sie verschärft. Braucht man nur in der Bergpredigt einmal nachzulesen. Jesus hat auch gesprochen und die Apostel haben es ebenfalls getan vom Betrügen, vom Klauen, vom Verleumden, vom Lügen, vom Hassen, vom Huren, vom Ehebrechen und all diesen Dingen, die heute genauso viel Aktualität besitzen wie zu alter Zeit. Und all diese Dinge sind in Gottes Augen heute noch genauso Sünde, wie sie es in früherer Zeit waren. Nein, die 10 Gebote sind top aktuell. Sie sind die Betriebsanleitung Gottes zur Bewältigung unseres Lebens in unserer Zeit. Allerdings sind die 10 Gebote, wenn nach ihnen gelebt wird, die praktischen Anwendungen der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Darum haben wir 2 Kategorien von Geboten. Die Gebote 1 bis 4 betreffen unsere Beziehung, die Beziehung von uns Menschen zu Gott. Und die Gebote 5 bis 10 betreffen unsere Beziehung zum Nächsten. Die Gebote sind die praktischen Anwendungen der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Denn die Liebe, so heißt es im Neuen Testament, ist die Erfüllung des Gesetzes. Und Jesus hat das einmal zusammengefasst und hat auf die Frage geantwortet, welches ist das wichtigste Gebot? Da hat er ein Doppelgebot genannt, das Doppelgebot der Liebe. Und hat gesagt, darin werden alle Gebote zusammengefasst. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber eins sollte uns auch klar sein. Niemand findet bei Gott, dem höchsten Richter über das Leben der Menschen, Anerkennung, wenn er mit letzter Kraft versucht, ein guter Mensch zu sein, indem er sich bemüht, die Gebote zu halten. Kein Mensch kann das nämlich perfekt. Kein Mensch ist in der Lage, Gottes Gesetz in allen Punkten zu erfüllen. Und die Bibel sagt unmissverständlich, wer eines der Gebote übertritt, der hat das gesamte Gesetz übertreten, denn der das eine Gebot gegeben hat, der hat sie alle gegeben. Er ist schon mit der Übertretung eines Gebotes schuldig geworden an dem Gebotgeber, an dem lebendigen Gott. Jeder braucht darum Gottes Gnade, die Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus. Und die 10 Gebote sind für uns Menschen Augenöffner, dass uns die Augen geöffnet werden für das, was richtig und falsch ist, was Gott will und was er nicht will. Sie zeigen uns unsere Schuld. Und sie können verglichen werden mit einem Spiegel, in dem wir unseren Schmutz erkennen und begreifen, dass wir uns waschen müssen. Die 10 Gebote beginnen mit Gott und seinem Handeln an uns und für uns. Und jetzt lesen wir das erste Gebot, 2. Mose 20, Vers 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist unvergleichlich. Bei ihm fängt alles mit seinem Schenken an. Haben wir das gehört? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Dort tritt einer aus der Verborgenheit hervor. Ich bin Jahweh. Im Deutschen heißt es meistens, ich bin der Herr. Ich bin der Unveränderliche. Das heißt ja Yahweh. Ich bin immer derselbe. Und darum ändern sich die Gebote dieses einen, der sich nicht verändert, auch nicht. In alter Zeit waren es dieselben Gebote und in unserer Zeit sind sie es immer noch. Und solange es Zeit geben wird, wird es immer dieselben Gebote geben, weil sie von ihm, Yahweh, dem Unveränderlichen, kommen. Ich bin der Herr. Ich bin Yahweh. Ist er es auch für uns, dass wir ihn anerkennen als unseren Herrn, der zeitlos ist und zeitlos redet? Denn er unternimmt ja in seiner Vorstellung eine Zueignung seiner Person an uns Menschen. Gott sagt, ich bin der Herr, nicht ein Gott, sondern dein Gott. Dein ganz persönlicher Gott, nicht euer Gott, so unpersönlich, dass man sich in der Masse verstecken kann. Nein, ich bin der Unveränderliche, dein Gott, mit dir persönlich, mit jedem von uns, will er ganz persönlich sprechen. Und uns eignet er sich zu. Wir können uns doch als Menschen Gott nicht gefügig machen und sagen, du musst unser Gott sein. Du musst zu mir stehen. Dieses Recht hat doch niemand. Und weil dieses Recht niemand hat, kommt Gott uns in seiner Barmherzigkeit und Gnade entgegen und sagt, ich trete in Vorleistung. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Gott. Begreif das doch als das große Geschenk deines Lebens und danke mir dafür. Wir haben es doch nicht mit irgendeinem Kismet, einem Schicksal zu tun, das wir nicht definieren könnten. Wir haben es mit einem persönlichen Gott zu tun, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. So werden die Gebote eingeleitet. Sie sind nicht Gesetz und Zwang. Sie sind die Beschreibung unserer großen Freiheit, die wir in der Gemeinschaft mit Gott haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Das Neue Testament beginnt ja im Prinzip wieder mit demselben, dass Gott sich uns schenkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die ganze Geschichte mit uns Menschen, die Gott macht, beginnt immer mit dem Schenken Gottes und mit seiner Gnade. Und wenn ich auf diesem Hintergrund die Gebote begreifen lerne, dann sind sie riesige Geschenke dieses meines Schöpfers und meines Herrn an mich in mein Leben hinein. Und dann will er mich doch nicht einengen, sondern dann will er mich, der mich am besten kennt, weil er mich geschaffen hat, zur Entfaltung bringen, zur größtmöglichen Entfaltung im Leben. Großartig, wie Gott das mit den Geboten macht. Gott konfrontiert uns Menschen nicht zuerst mit den Geboten, sondern zuerst befreit er uns und dann folgt seine Anleitung, seine Wegweisung für dieses befreite Leben, damit wir ein frohes und erfülltes Leben führen können. Und das nimmt dann manchmal sehr konkret Gestalt an. Es geht nämlich im nächsten Satz weiter im Blick auf die Geschichte Israels. Ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeholt als der Herr über alles. Israel war gefangen, konnte sich selber nicht helfen, die Macht der Ägypter war zu groß und Gott griff auf wunderbare Weise in die Geschichte ein und führte dieses alttestamentliche Volk Gottes in die Freiheit. Und auf diesem Hintergrund, dass Gott befreit, dass Gott Leben schenkt, neues Leben gibt, gibt er dann seine Gebote, damit dieses Leben gelebt werden kann und damit dieses Leben von uns nicht verdorben wird, sondern damit dieses Leben sich frei entfalten kann und wir merken, Gott meint es gut mit uns. Bei Gott fängt alles mit dem Schenken an. Gott ist unvergleichlich. Und das Zweite, Gott ist nicht nur unvergleichlich, sondern er ist auch ausschließlich. Bei ihm kann man sich nicht teilen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mit diesen Worten wird die absolute Vorrangstellung Gottes für immer festgeschrieben. In einer Kultur damals, in der es überall nach Vielgötterei und Götzendienst stank, gen Himmel stank, muss man wirklich sagen. In dieser Kultur verlangte Gott, ganz allein als Gott zu gelten. Nichts darf uns wichtiger sein als er. Nichts darf gleichberechtigt neben ihm stehen. Alles, was wir neben Gott anbeten oder gar ihm vorziehen oder wichtiger nehmen als ihn, ist eine ganz krasse Beleidigung Gottes. Er duldet keine Konkurrenz. Er akzeptiert keine Dreiecksbeziehung. Nur er verdient Anbetung. Warum? Weil er allein wahrer Gott ist. Das erste Gebot steht deswegen an erster Stelle, weil es das Wichtigste ist. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn die Dinge unseres Lebens hier nach dem ersten Gebot geklärt sind, dann sind alle anderen Gebote sowieso kein Problem mehr. Sie ergeben sich als Folge aus dem ersten Gebot. Wie sieht die Befolgung des ersten Gebotes? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nun konkret für uns aus. Welche Lebensbereiche sollten wir unbedingt anhand dieses Gebotes überprüfen? Ich will ein paar Dinge nennen. Es wäre viel zu sagen. Das erste. Meine Zeiteinteilungen. Was mir wichtig ist, das steht immer im Vordergrund. Dafür habe ich Zeit. Man könnte sogar sagen, dafür mache ich mir Zeit, dafür nehme ich mir Zeit. Unser Terminkalender, geschrieben oder ungeschrieben, gibt einen guten Aufschluss darüber, was uns wirklich am Herzen liegt. Nehmt mal eure Terminkalender vor, die im Kopf oder die geschriebenen oder die auf diesen elektronischen Büchern heute, egal wo ihr das macht. Betrachte einmal deine Termine und deine Ziele und ordne dieselben ein nach ihrer Bedeutung und ihrer Rangfolge. Das oberste Ziel hat oberste Priorität für dich. Das zweitoberste Ziel hat zweitoberste oder zweithöchste Priorität und so weiter. Und dann schau dir das einmal an und mach dir das einmal bewusst. Wenn Gott mir wirklich konkurrenzlos wichtig ist, dann werde ich mit ihm persönlich und mit seiner Gemeinde vorrangig Kontakt- und Diensttermine vereinbaren. Ich werde Zeit mit Gott im Gebet und mit seinem Wort verbringen und das ganz fest in meinen Terminkalender eintragen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Meine Abmachungen mit Gott sind nicht eine Frage der Zeit. Sie sind eine Frage der Priorität und meiner Liebe zu ihm und zu seiner Gemeinde. Die Termine mit Gott lassen sich einplanen für einen Manager genauso wie für eine Mutter zu Hause. Meine Zeiteinteilungen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweitens, meine Beziehungen. Gottes Gebot befreit uns auch davon, dass wir uns von anderen Menschen beherrschen lassen. Eltern spielen oft Gott für ihre Kinder. Oder umgekehrt, Kinder spielen Gott für ihre Eltern. Ich frage mich manchmal, was man heute mehr betonen muss. Eltern beugen sich oft der Tyrannei ihrer Kinder und ihre Kinder werden zu Göttern für sie, die das Sagen haben. Oder umgedreht. Sie werden zu Götzen, entweder die Eltern oder die Kinder. Oder sie machen die Kinder oder die Eltern zu Götzen. Wir dürfen uns nie anderen gegenüber in eine Position bringen, die nur Gott zukommt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Hat Gott das Sagen, und damit gehe ich zu einem anderen Gebiet an der Stelle über, hat Gott das Sagen bei der Wahl meiner Freunde und meiner Bekanntschaften, meines Freundeskreises? Lasse ich ihn das entscheidende Wort sagen, wenn es um meine Beziehungen geht oder meine Beziehung geht? Meine Freunde formen doch mein Denken. Mein Umfeld beeinflusst meine Einstellung. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Wenn du Christ bist, sollte für dich feststehen, Gott will niemals, dass du eine Liebesbeziehung mit einem Nichtchristen oder einer Nichtchristin eingehst. Sonst werden dir diese Menschen zum Abgott, die dich wegziehen von Gott. Für manch einen aber ist hier der Wunsch des eigenen Herzens wichtiger als der Wille Gottes. Und der nichtchristliche Verliebte ist für manchen schon zum Abgott geworden. Der mich nicht fester in die Gemeinschaft mit Gott bringt, sondern die Distanz zu ihm vergrößert. Viele Liebesbeziehungen haben diese Wirkung gehabt. Aber, damit es jetzt kein Missverständnis gibt, heißt das nun, dass Christen auf Distanz zur Gesellschaft gehen sollten? Gerade eben nicht. Jesus hat doch gesagt, sie sollen Licht und Salz sein. Ich bleib mal bei diesen Bildern, kann sie jetzt im Augenblick nicht erklären. Und zwar Licht und Salz der Erde. Deshalb dürfen wir doch nicht in einer falsch verstandenen Isolation leben. Nein, es geht um die Frage, von wem lasse ich mich prägen? Welche Vorbilder habe ich für mein Verhalten? An welchen Leuten orientiere ich mich, wenn ich wichtige Entscheidungen zu treffen habe? Sind es dann Menschen, die eine Gewissensbindung an Gottes Wort haben, an die Bibel haben? Es gibt Freunde, die sind nur deswegen die Falschen und deswegen die Schädlichen, weil sie unabhängig von Gott ihre Entscheidungen treffen, weil sie sich selbst zum Gott haben. Frage: Hat Gott das absolute Sagen bei der Auswahl meiner Freunde und Vertrauensleute? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Drittes Gebiet: meine Geldangelegenheiten. Ich könnte auch sagen, meine Finanzierungen. Du sollst keine anderen Götter haben. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er kann nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Entweder oder. Matthäus 6, 24. Frage: Wie und wofür gebe ich mein Geld aus und investiere meine Mittel? Denn das ist ein weiteres Zeichen dafür, was mich vorrangig bewegt. Ein Blick in meine Ausgaben zeigt, wofür mein Herz wirklich schlägt. Gott will auch bei den Finanzen das entscheidende Wort haben. Die Bibel spricht sich nicht gegen das Sparen aus, aber sie warnt vor Geiz und Habgier. Wenn Gott und sein Reich für uns die Hauptsache sind, dann wird diese Einstellung einen starken Einfluss auf unsere Opfer für die Gemeinde und ihre vielen Aufgaben haben, bis hin zur Unterstützung unserer Missionare und wichtiger Projekte. Jesus sagt: Sammelt euch Reichtümer nicht da, wo sie verderben und an Wert verlieren, sondern bei Gott. Jesus sagt also, die Ausgaben unserer Gelder sagen sehr viel darüber aus, wo unsere Prioritäten liegen, wer unser Gott ist. Ist Gott in den Fragen um die Verwendung unserer Gelder der Ratgeber Nummer eins? Steht Gottes Werk an erster Stelle Und rechnen wir dann im Glauben mit der Einlösung der Zusage, dass uns alles Nötige gegeben wird? Meine Geldangelegenheiten. Drittes Gebiet. Meine Lebenseinstellung. Viele Menschen sind nicht Monotheisten, sondern Polytheisten. Sie haben viele Götter. Unsere Götter können viele Gesichter haben. Karriere, Geschäft, Firma, Einkommen, Aufstieg, Ehrgeiz, Geltungssucht, Materialismus, Geld, Häuser, Autos, Kapitalanlagen, Ideale, irgendein Lebensideal, eine Philosophie. Eine Ehe kann vergötzt werden, neben all den Problemen, von denen wir auch schon gesprochen haben, kann sie vergötzt werden und die Familie auch. Okkultismus kann einen breiten Raum einnehmen, Menschen beschlagnahmen, zum Abgott werden, wie Kartenlegen, Pendeln, Horoskop, Zauberei, Totenbefragungen und Wahrsagerei. Der Rationalismus kann zu einem Abgott werden, nämlich das Absolutsetzen des Denkens, des Verstandes, der menschlichen Vernunft. Die Sexualität kann zu einem Abgott werden, dass ich selbst bestimme, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe habe, zusammenlebe, ohne verheiratet zu sein, dass mir der Seitensprung schon egal ist und vieles andere mehr. Eine Lieblingssünde kann es sein, meine Anständigkeit, meine Frömmigkeit, die Meinungen der anderen können mich terrorisieren und bestimmend werden für mein Leben. Es können die Süchte sein, wie die Sucht nach Macht, Überlegenheit, Alkohol, Tabletten, Nikotin, Rauschgift. Fernsehen kann die Menschen wie ein Gott in den Bann ziehen und die Filme und Videos ebenfalls. Gesundheit ist heute ein Abgott. Was tun die Menschen nicht alles, um lange gesund zu sein? Und wie gehen sie in die Fitnesscenter und andere Dinge? Jung bleiben, gut aussehen, unter allen Umständen. Schönheit und Mode, Schönheitsköniginnen können zu Göttern und zu Tyrannen werden, nach denen man sich bewusst oder unbewusst ausrichtet. Gefühle können zu Göttern werden, Empfindungen, das Lustprinzip, wenn es uns regiert, ist uns zum Abgott geworden. Die Hobbys können es sein, wenn sie unsere erstrangigen Zeit- und Geldfresser sind. Nicht wahr? Das fängt ja manchmal ganz harmlos an, wie bei dieser netten Geschichte, die ich gelesen habe. In einem Dorf gab es große Probleme. Es gab viele Hühnerställe und der Fuchs kam und hat immer wieder Hühner gefressen. Und die Dorfjungen haben gesagt, den Fuchs, den werden wir noch kriegen. Und eines Tages hatten die Dorfjungen sich zusammengetan und zusammengerottet. Und dann waren sie zum Fuchsbau marschiert, den sie inzwischen entdeckt hatten. Und dann haben sie den schmalsten und dünnsten von diesen Jungen ausgesucht. Und der sollte hineinkriechen, den Fuchs fangen. Und er kriecht hinein und ruft zurück, ich hab ihn, ich hab ihn. Und einen Augenblick später schrie er, er hat mich, er hat mich. So fängt das ja an mit den Dingen, nicht wahr? Da sehnen wir uns nach etwas und schließlich haben wir es und freuen uns drüber und merken unter der Hand nicht, wie uns die Dinge haben, die wir meinten zu haben. Sie drehen sich um und am sichersten haben uns diese Dinge, wenn wir es selber nicht merken dabei. Einen Gott haben bedeutet, etwas haben, an das ich mein Herz hänge und dem ich unbedingt vertraue. Wie viele Götter gibt es? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und nun zum Schluss. Das Ganze muss ja Konsequenzen für uns haben. Erste Konsequenz, die Lebensumkehr für die, die Gott suchen, für die Gottsucher. Wer Gott, den Herrscher über Himmel und Erde, zum Rücktritt in seinem Leben gezwungen hat, in dessen Herzen ist der Thron Gottes von anderen Dingen oder von Menschen besetzt. Auf diesem Thron, von dem man Gott hinweggestoßen hat, sitzt in der Regel mit größter Wahrscheinlichkeit der Mensch selber und regiert sein Leben. Er hält viel von sich und handelt nach der Überzeugung, ich bin mein Herr, mein Gott, ich brauche keine fremden Götter mehr. Das ist die Vergötzung des Menschen, der sein Leben selber in die Hand genommen hat. Das ist die zynische Umkehr des ersten Gebotes. Aber Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Wie wird dieser Gott zu deinem Gott? Du brauchst dazu Jesus Christus. Er vergibt dir gern die eigene Herrschaft, wenn du zu ihm kommst. Heute, Lebensumkehr für Gottsucher ist angesagt. Und Bekenntnis von Schuld für Christen genauso. Wenn du wirklich erkennen willst, wie es um dein Leben nach dem ersten Gebot bestellt ist, dann stell dir folgende 4 Fragen. Was beschäftigt meine Gedanken am meisten? Zweitens, worüber rede ich am liebsten? Und drittens, was lese ich am häufigsten? Und viertens, was wollen meine Augen am liebsten sehen? Es ist durchaus möglich, leider durchaus möglich, Christ zu sein und im Alltag Nebensachen zu Hauptsachen zu Göttern zu machen. Bist du bereit zur Prüfung, zum Eingeständnis, zum Bekenntnis von Sünde und Schuld? Fasse heute den Mut und gib Gott in allem den Vorrang, denn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen.